vorantreiben, hoffentlich, oder zumindest eine kurze Anregung geben. Aristoteles, einer der größten Philosophen, sagte erst, als die Not des Lebens beseitigt war, hat der Mensch angefangen zu philosophieren. Was also heißt, Philosophie ist ein gewisser Luxus, der Wohlstand für freie Zeit voraussetzt. Und diese freie Zeit und Muße braucht man eigentlich bei der Philosophie stets und ständig, da ja auch alles so kompliziert und schwierig ist und man also normalerweise mit viel Zeit daran gehen muss. Heute können wir also ganz unphilosophisch philosophieren, nämlich einen schönen Hetzvorgang, einmal eben durch 2500 Jahre Geschichte durchrasen im Sauseschritt. Warum, sage ich nachher noch ein paar Worte zu, was eigentlich das Anliegen vielleicht auch ein bisschen von uns dabei ist. Ja, Philosophie, was ist überhaupt Philosophie? Womit beschäftigt sich die Philosophie? Ich bin Neubrillenträger und das ist total ungewohnt, immer zu wechseln, wenn ich so gucke und so guckt. Ich werde da wahrscheinlich
meine Blüte haben. Man gewöhnt sich.
Ja, aber das ist ein Viertel. Ich hätte doch so eine geteilte vielleicht. Naja, also Philosophie, was ist das? Was macht die? Worüber denkt die nach? Was ist das Thema der Philosophie? Welche Fragen stellt sich die Philosophie? Eigentlich kann man gar nicht sagen, eine bestimmte Frage, sondern einfach alle Fragen. Jedes und alles ist Thema der Philosophie. Und insofern ist das Ganze, die Welt überhaupt, der Zusammenhang in der Welt, das Thema. Aber auch näher dann das Prinzip, Goethe würde sagen, der Pudelskern, das Wesen, das Innere der Dinge, was die Wahrheit ist, die die Philosophie sucht und womit sich die Philosophie beschäftigt. Ja, und dann haben wir eine ganze Menge Philosophen, also auch eine ganze Menge Wahrheiten. Jeder hat seine Wahrheit gefunden. Und was ist denn nun die Wahrheit? Und insofern kann man, und das wurde auch schon häufig gesagt, sagen, die Geschichte der Philosophie ist schon die Widerlegung der Philosophie selbst. Dann, denn jeder Philosoph widerlegt den Nächsten, den Letzten, und so sind sie alle falsch. Also wenn jeder seine Wahrheit behauptet, müssen sie letztlich alle falsch sein. Die allerletzte könnte noch unwiderlegt sein, aber auch die wird natürlich ihren Nachfolger finden. Und so zeigen sich am Ende alle Philosophien völlig sinnlos und unwahr zu sein. Ja, so könnte man meinen. Aber dann betrachtet man die verschiedenen Philosophien alle als verschiedene Produkte und nicht als eine Entwicklungskette. Wenn man nur die Chronologie hat, indem man die Zeitfolge, wer wann war, betrachtet und die Geschichte einfach nur die Hererzählung dessen ist, wer nach wem gekommen ist und die Philosophien so jede für sich getrennt von der anderen betrachtet wird, dann kann man das so als Widerlegung betrachten. Aber eine wirkliche Entwicklung ist natürlich nur eine Entwicklung, wenn es von einem ist, also wie zum Beispiel ein Mensch sich vom Kind zum Erwachsenen entwickelt, aber der gleiche Mensch geblieben ist. Nur dann spricht man eigentlich von Entwicklung, und Geschichte im höheren Sinn meint natürlich eine Entwicklung, also ein Prozess der Weiterbildung. Und in anderen Wissenschaften, zum Beispiel der Astronomie, ist es ganz selbstverständlich, dass man es als Entwicklung eines und desselben betrachtet. Wenn Ptolemäus behauptet hat, die Planeten drehen sich in Kreisen um die Erde, Kopernikus ihn berichtigt hat, so hat er nicht alles verworfen, sondern gesagt, ja, sie drehen sich schon im Kreisen, bloß nicht um die Erde, sondern um die Sonne. Und dann, wenn Kepler dann einige Zeit später behauptet hat, ja, sie drehen sich schon um die Sonne, bloß nicht in konzentrischen Kreisen, sondern eben in Ellipsen. So ist das also Schritt für Schritt eine Entwicklung und kein Verwerfen des bisherigen, sondern ein Weiterführen, ein Modifizieren. Teilweise zurücknehmen, teilweise als falsch erklären, aber teilweise eben immer weiterführen. Und so ist es eine Entwicklung wirklich. Und diese Entwicklung wird bei der Philosophie eigentlich immer viel weniger gesehen als bei den anderen Wissenschaften. Und insofern wird die Philosophie auch immer für unwissenschaftlicher betrachtet, weil man diese Entwicklung einfach nicht so klar im Blick nimmt. Und das ist mit Hauptanlass dieses Vortrages, eine Andeutung davon zu geben, dass die Philosophen nicht jeder für sich sich irgendwas ausgedacht haben, sondern dass die in einer Entwicklungskette stehen. Und diese Entwicklungskette wollen wir versuchen, etwas anzudeuten. Nun ist es so, bei Entwicklungen, überhaupt in kulturellen Dingen, die der Mensch so hervorgebracht hat, in politischen, zivilisatorischen, überhaupt künstlerischen, wissenschaftlichen, jeder Art, haben wir nicht nur eine zeitliche Entwicklung zu bemerken, sondern auch immer eine räumliche Entwicklung, die einfach auch parallel zu sehen ist mit der Entwicklung der Weltgeschichte überhaupt. Das also Kulturzentren von dem einen Punkt der Erde zum nächsten gewandert sind. Ja, erst die alten Griechen sind die Blüte dann kommen die Römer, dann kommt das Mittelalter und in jedem Geschichtswerk so sehen wir immer die gleichen Zentren, wo also der Weltkreis gerade seine Blüte hatte, könnte man sagen, wo die Kultur am entwickelsten war und da dann auch die Werke der Kunst und der Wissenschaften überhaupt versammelt sind, immer eigentlich an den gleichen Zentren. Und diese Zentren wandern nun also sozusagen auch durch die Gegend, indem sich die Menschen auch beeinflussen gegenseitig und so ein geistiger Pool an einen Orten entsteht für eine gewisse Zeit lang, in dem dann immer mehrere wichtige philosophische Vorkommnisse versammelt sind. Ja, und wo hat er angefangen, die Entwicklung der Philosophie, könnte man fragen. Und wenn man fragt, seit wann macht sich der Mensch Gedanken über das Wesen der Welt, über das Innerste, über den Kern, über das Ganze? Eigentlich schon immer. Denn in den alten religiösen Vorstellungen und Gedanken, die sich der Mensch gemacht hat, denkt er genauso über das Wesen der Welt nach, über alles nach. Und man kann sagen, die Philosophie hat eigentlich das gleiche Thema, den gleichen Inhalt wie die Religion, nämlich das Wesen der Welt. Und jeder religiöse Mensch würde sagen, das Wesen der Welt ist Gott. Und also so unterscheiden sich Philosophie und Religion eigentlich gar nicht. Und insofern haben wir seit den ältesten Zeiten Philosophie. Wenn das dann nur bedeuten würde, Suche nach dem Wesen der Welt. Aber es gibt dann noch einen formellen Unterschied. Also der Inhalt ist derselbe, aber die Form ist nicht dieselbe. Denn die Form der Philosophie ist verständlich, denkend, argumentierend, beweisend. Der Religion wird es einfach genommen, wird es geglaubt, wird es vorausgesetzt, wird es als Geschichte erzählt, dass damals war es so, dass er und der das und das machte, das Meer schuf und dann das Land und so weiter. Aber in der Philosophie fordern wir wissenschaftliche, mehr oder weniger, Weise, also verständlich argumentierende, wenn möglich vernünftige Weise. Und diese Form ist nicht von Anfang an der Zeiten gewesen und nicht mit den alten Religionen, wie wir sie zum Beispiel schon im Orient finden. Also übrigens zeige ich hier mal drauf, ich weiß natürlich, dass keiner was lesen kann von da hinten, aber das ist für mich selber so zum Orientieren, nur so zu wissen, wo man ungefähr ist, so im Ganzen. Also ich werde da vielleicht häufiger hinzeigen, ob das viel Sinn macht. Aber hier in der ersten Phase, die bei uns hier oben ist, in den alten Orienten, im chinesischen, indischen und persischen, finden wir auch schon viele Schriften, die durchaus philosophischer Natur sind, die aber doch immer im Zusammenhang noch mit der Religion stehen und näher auch eigentlich aus den alten religiösen Vorstellungen geschöpft sind und daraus sozusagen einfach angenommen werden als Grundlage. Also die alten Kings bei den Chinesen, schon aus ziemlicher alter Zeit, später dann noch mit Konfuzius und Lao Tse, was ungefähr gleichzeitig ist mit den ersten, die alten griechischen Philosophen, aber auch die indischen Veden, die Grundbücher der Inder sind durchaus teilweise sehr philosophischer Natur, aber sind eben nicht getrennt von den religiösen Vorstellungen und sind eigentlich identisch mit den religiösen Vorstellungen. Und auch Zarathustra kann man damit reinzählen. Und so ist es eigentlich keine echte Philosophie, als sie keinen echten Unterschied zu der Religion macht. Und der echte Unterschied, der nun also sozusagen unreligiös, das heißt vom Inhalt nicht, vom Inhalt her ist es ja die gleiche Frage, was ist das Wesen der Welt, aber von der Form her, aus eigenem Verstehen, aus eigenem Argumentieren heraus, die Sache betrachtet, das fängt eben neu dann erst im Griechenland an. Und nicht zufällig, denn in Griechenland fängt auch die Freiheit des Menschen überhaupt an. Die erste Demokratien entstehen und der einzelne Bürger ist befreit, was in den alten orientalischen Despotien nicht der Fall ist. Aber dann in Griechenland tritt der freie Mensch auf, wenn auch eben nur die Griechen frei sind und nicht alle Menschen frei sind. Und mit diesem Auftreten der Freiheit beginnt dann eben auch freies Nachdenken über die Wahrheit, über das Wesen der Welt und damit die Philosophie. Dieses Verhältnis zur Religion kann es auch dienen, einen kurzen Überblick über das Ganze zu gewinnen. Und zwar, wenn wir sagen, hier beim alten Griechenland fängt jetzt das freie Denken an, zieht sich das die ganze griechisch-römische Philosophie durch. Dann kommt das Mittelalter und im Mittelalter haben wir eigentlich keine freie Philosophie, sondern die Philosophie des Mittelalters ist im Dienste der Kirche. Und die Scholastik als Paradebeispiel, aber auch die arabische Philosophie und spätere noch, stehen eigentlich unter der Knute der Kirche. Und da darf nicht frei gedacht werden, was man will, mussten einige bitter büßen, sondern die diente nur dazu, die Kirche zu rechtfertigen oder die Lehren der Kirchen besser auszulegen, aber durfte jetzt nicht groß dagegen gehen. Also eigentlich ist die Phase des ganzen Mittelalters nur eine Zwischenphase und keine echte philosophische Phase. Die beginnt erst in der Neuzeit wieder, zieht sich von Descartes bis Hegel, sage ich mal. Und dann haben wir die Moderne und das Letzte, die letzte Epoche. Achso, also in der Neuzeit wird wieder frei gedacht und zwar ist der Inhalt auch noch durchaus religiös und auch die meisten Philosophen sind noch religiös gebunden von ihrer eigenen Einstellung. Gehen wir näher kurz später darauf ein. Aber dann in der neuesten Phase wird zwar immer noch frei gedacht, also in der modernen Welt, nur hat die Philosophie insofern auch schon wieder das Philosophische verloren, insofern sie sich jetzt gar nicht mehr um das Ganze, um das Wesen der Welt kümmert, sondern auch ein bisschen zerfallen ist in viele Einzeldisziplinen. Also in gewisser Weise ist die neueste moderne Philosophie auch ein bisschen von der traditionellen Philosophie entfernt, als sie diesen Anspruch, das Wesen der Welt und das Ganze womöglich erkennen zu wollen, aufgegeben hat. Nun, also das sind die Hauptphasen und nun wollen wir nochmal von vorne anfangen. Achso, wollte ich da eigentlich noch sagen, dass mit dem Weltgeist betrachtet, also hier ist die griechisch-römische Phase, dann eben das Mittelalter, was in Europa, wesentlich Südeuropa dann auch noch mehr fällt, dann mit der Neuzeit auch das mehr nach Nordeuropa, England und so weiter schwappt. Und am Ende, in der modernsten Phase, treten jetzt zurzeit auch immer mehr amerikanische Philosophen auf. Also die neuesten, interessanten, wichtigen Philosophen, mehr oder weniger, sind dann auch aus Amerika. Also wo der Weltgeist nun nach Amerika, kann man sagen, gegangen ist und nun Amerika das Zepter der Weltherrschaft führt. Bleibt abzuwarten, ob in 100 Jahren chinesische Philosophen wieder auftauchen. Beim Sport hat man das ja schon so, dass erst die Amerikaner den Sport dominiert haben, als die Russen noch wichtig waren, haben die auch mit dominiert, jetzt nicht mehr. Nun kommen aber die Chinesen, werden die auch die nächste Weltherrschaft sein. Also dieser Zusammenhang zwischen der Weltgeschichte und der Philosophie ist auf jeden Fall immer im Auge zu behalten. So, nun fangen wir an in Griechenland. Zeitraum ist ungefähr 600 vor Christus. Die erste Phase, wie es jetzt gleich gehen wird, zieht sich ungefähr bis 450 vor. Von Thales bis Anaxagoras, kann man das nennen. Und in Griechenland selber, das ist nun aber auch wieder räumlich unterschieden. Und die ganzen ersten griechischen Philosophen befinden sich alle nicht im Zentrum Griechenlands, also nicht in Athen wesentlich, sondern sind gerade Kolonien, Ionien, was an der türkischen Westküste, also die Seite zu Griechenland, liegt, sind die ersten, allerersten Philosophien, die Ionier sitzen da, andere wichtige in Elea, was in Italien auf der italienischen Seite schon ist und auch auf Sizilien finden wir diese ersten Philosophen, also ganz auffällig, die ersten Philosophen stammen alle aus Kolonien, komme ich später nochmal ganz kurz darauf zurück. Ja, also das freie Denken über das Wesen der Welt hat begonnen und wie sah das näher aus?
Ja, also es soll erstmal um diesen ersten hellblauen Kasten hier gehen. Ich bin Altbrillenträger und bin damit Brille,
also schon dran gewöhnt.
Ja, genau. Ich werde hier auch ein bisschen mehr ablesen, dass ich hier auch nichts Falsches über die großen Philosophen vermittle. Diese erste Epoche, also dieser erste Kasten, bestand im Wesentlichen darin, nach der Suche und nach dem Finden des Universalprinzips, also eines einheitlichen Prinzips, aus dem die Welt entsteht und in das die Welt wieder vergeht, aus dem alles kommt, in dem alles, aus dem alles Sein hervorgeht. Und der erste Philosoph, der quasi auch in jeder Geschichte der Philosophie genannt wird, ist Thales. Er bestimmte dieses Wesen der Welt noch als naiver Weise, in natürlicher Weise, nämlich als Wasser. Und Wasser, fragt man sich ja, was soll jetzt, ist jetzt das Leitungswasser gemeint oder das H2O? Aber eigentlich meinte Thales damit eben das flüssige Element als das gestaltlose Element, aus dem eben alle Gestaltung der Welt hervorgeht. Also insofern drückte er sich aus, etwas unbeholfen vielleicht noch, aber eben, es hat eben schon Sinn, dass er dieses Prinzip als Wasser bezeichnete. Ein anderer Philosoph, Anaximenus, nannte es die Luft, was ja eine ähnliche Qualität besitzt. Und wiederum ein anderer, Heraklit, nannte es bekanntlich das Feuer. Und Empedokles nun, ein vierter großer Philosoph in der Reihe, sagte nun, diese drei Elemente, Feuer, Wasser und Erde, dazu kommt noch Feuer, Wasser und Luft, dazu kommt noch die Erde. Und alle vier Naturelemente zusammen in ihrer Vereinigung bilden sozusagen das Wesen der Welt, aus dem die Gestaltung hervorgeht. Für die Atomisten, also Leukipp und Demokrit, die danach auftraten, war die sinnliche Element nicht das Entscheidende, sondern sie sagten, dass die sinnlichen Elemente aus unsichtbaren kleinsten Teilen besteht, aus den sogenannten Atomen. Deswegen nennt man sie die Atomisten. Und heute würde man sagen, die Elementarteilchen, dass also aus den Elementarteilchen, aus deren Zusammenfügung, je nachdem aus der Lage im Leeren, so nannte er das, die Welt entsteht. Und das ist ja.
Der Versuch läuft, ja. Diese Geschichte.
Ja, dieser Versuch läuft und überhaupt.
Ich weiß,
ja, ein Jahr lang dauert das wieder, bis sie die Maschine anwerfen oder sowas. Aber ich wollte eben auch damit sagen, die Naturwissenschaft hat dieses Prinzip der Atome, der Elementarteilchen, eigentlich bis heute. Die Philosophie aber ist davon abgekommen, schon zu der Zeit, denn es trat ein großer Philosoph namens Pythagoras auf, der sozusagen hinter dieser sinnlichen Welt, die man sich so vorstellt, ein immaterielles oder hinter der materiellen Welt eine immaterielle Welt sah und diese immaterielle Welt ausdrückte als eine Harmonie von Zahlen. Diese Zahlen aber drücken ja selbst eine Vielheit aus und eine Vielheit, diese Vielheit wurde wiederum reduziert von den sogenannten Eleaten, die also in Elea saßen, in Italien. Die größten Eleaten sind beispielsweise Xenophanes und Parmenides, wie er eigentlich heißt, oder Zenon. Also diese großen Philosophen, diese Eleaten, reduzierten dieses Prinzip der Vielheit auf die Einheit, des Seins. Also alles Seiende der Welt reduzierten sie auf das eine Sein. Also das Sein ist sozusagen der Urgrund, aus dem alles weitere Seiende, die Vielfalt der Welt, entspringt. Und dagegen nun oder hierzu setzte nun Heraklit, ein weiterer berühmter Philosoph, auch aus der Zeit und aus der Gegend hinzu, dass dieses allgemeine Sein nicht statisch aufzufassen ist, wie es noch die Eleaten taten, sondern dynamisch. Er bezeichnete es als das Werden. Und das Werden deshalb, da das Sein ja, aus dem Sein ja, die Dinge entstehen und wieder vergehen, so sagten es die Eleaten. Also ist das wahre Sein das Entstehen und das Vergehen der Dinge selbst. Und das Entstehen und Vergehen der Dinge ist eben das Werden. Und vorhin nannte ich eben noch Heraklit als Naturphilosoph, der ein Element sozusagen als Prinzip angegeben hat, und zwar das Feuer. Aber eigentlich meinte Heraklit das Werden, oder er sprach es auch explizit aus und sagte auch, dass das Feuer nur eine natürliche Erscheinung des Werdens sei, weil im Feuer ja eben sozusagen diese Macht des Entstehens und Vergehens, diese eben versinnbildlicht ist. Insofern verwies Heraklit ganz deutlich auf ein Prinzip, sozusagen auf ein immaterielles Prinzip, auf ein nicht sinnliches, nicht materielles Prinzip. Und ein weiterer, letzter Philosoph dieser ganzen Reihe, dieses Kerstens, ist Anaxagoras, der nun eben aussprach, dieses Prinzip ist der Gedanke, und zwar der göttliche Gedanke, die göttliche Vernunft, die sich in der materiellen Welt verwirklicht. Und mit diesem Prinzip war eigentlich, kann man sagen, für die Philosophie von dort an das Prinzip gefunden, nämlich das Vernunftsprinzip.
Ja. Was ist geschichtlich passiert?
Das.
Also die ersten Philosophen waren wesentlich griechische Kolonien am Rande des eigentlichen Griechenlands. Nun treten wir ins Zentrum Griechenlands und kommen nach Athen. Inzwischen also ungefähr Zeitraum, was ich da notiert, so 400 bis 300 vor ist der Zeitraum jetzt ungefähr, ist inzwischen also Athen die bedeutende Macht geworden und die Kulturnation Nummer 1, kann man sagen, hat sich aufgeschwungen. Aber nicht nur das, sondern die eigentliche Blüte Athens ist auch schon vergangen wieder. Und das sage ich deswegen, weil aus der Mythologie, aus der griechischen Mythologie gibt es den bekannten Ausspruch, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Das ist ein schönes Wort, wo man zuerst auch gar nicht weiß, was das nun heißen soll. Aber die Minerva ist die Weisheitsgöttin, also die Athene dann in der römischen Version. Und die Eule, ihre Eule, lässt sie fliegen, um sich wohl Informationen durch die guten Augen der Eule zu verschaffen. Und also der Vogel der Erkenntnisgöttin fängt erst abends an zu fliegen, heißt dieser Satz, was bedeuten soll, die Philosophie denkt nach. Also nachdem die Taten geschehen sind, fängt die Weisheit erst an, darüber nachzudenken. Man stellt sich ja Philosophie manchmal auch als Vordenken, als utopienbildend hervor. Aber eigentlich ist die Philosophie wesentlich nachdenkend. Und das heißt, dass die Philosophie immer zu spät kommt. Dass auch die Philosophie sozusagen nicht den Impuls gegeben hat für die Veränderungen in der Welt, sondern wenn die Veränderungen in der Welt abgeschlossen waren, dann hat die Philosophie darüber nachgedacht und hat es sozusagen nochmal zusammengefasst. Also auf jeden Fall sehen wir ganz häufig die entscheidenden philosophischen Neuerungen, immer wenn eine historische Phase gerade zu Ende gegangen ist. Und das hätte man auch schon bei den Ioniern sagen können, denn diese 600 vor, als die ionische Philosophie begann, war die ionische Freiheit zu Ende, denn die Perser hatten kurz vorher die Ionien erobert. Und als die, also diese ersten ionischen Städte ihre Freiheit verloren, begann das freie Denken in den Ionien. Und genauso nun in Athen, nachdem der Peloponnesische Krieg, also der Bürgerkrieg in Athen mit Sparta gekämpft war, in dem Athen eigentlich verloren hatte, aber eigentlich hatten alle verloren und danach ging es mit Griechenland überhaupt bergab. Also nachdem schon die Hochphase der griechischen Blüte zu Ende war, da kommen nun die großen athenischen Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles im Wesentlichen zu nennen. Sokrates hat sogar noch im Peloponnesischen Krieg gekämpft, aber danach sozusagen, also als die Hochphase der Athen vorbei war, da geht es dann ist wirklich groß. Und zwar wie?
Ja, also es ist sozusagen auch ein Fortschritt zu sehen von diesem ersten Kasten, also von dieser Suche und Finden nach dem Universalprinzip des Anaxagoras, der eben die Weltvernunft aufstellte, dass die Welt eben vernünftig geordnet sei. Dem setzte Sokrates nun dieser objektiven Weltvernunft, setzte Sokrates nun die subjektive Vernunft, das Selbstdenken, das eigene Denken hinzu und bestimmte den Zweck, diesen Zweck eben diese objektive Vernunft selbst zu denken als das Gute, wonach man dann auch, wenn man es erkannt hat, eben auch handeln soll. Also die Übereinstimmung der objektiven und die subjektive Vernunft, der subjektiven Vernunft, die innere Einsicht, ist das, was Sokrates eigentlich so berühmt gemacht hat. Und er stritt dabei, also Sokrates ist eben halt dieser Kasten, und er stritt dabei gegen die Sophisten. Das sind also die. Und diese Sophisten, die hatten ebenso sehr das Selbstdenken und die eigene Überzeugung zum Prinzip ihres Denkens, aber abgekoppelt quasi von der objektiven Vernunft. Und somit geht dieses Selbstdenken, sofern es nicht eine Rückkopplung hat mit der objektiven Welt, in Beliebigkeit, in beliebige Meinung über. Und das ist das, wogegen Sokrates eben aufbegehrt hat und wogegen Sokrates gestritten hat. Sokrates diskutierte also viel mit den Sophisten und versuchte denen ihre falschen Meinungen sozusagen auszutreiben in seinen Gesprächen. Und da gibt es von Sokrates diesen berühmten Satz, dieses Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und damit, er trat also sozusagen zu seinen Gesprächspartnern und versuchte denen nun erstmal ihre Meinung, ihre falsche Meinung herauszulocken, indem er sich erstmal dumm stellte, indem er sich erstmal unwissend stellte. Und so kam dieser berühmte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war sozusagen nur ein Trick, um die falsche Meinung der Gesprächspartner herauszukitzeln oder, wenn sie keine falsche Meinung hatten oder wie auch immer, sie überhaupt zum Selbstdenken und zu dieser inneren Vernunft eben anzuregen. Und man hört häufig diesen Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, also dem Sokrates eben zugeschrieben wird, als, naja, wenn schon der große Sokrates nicht weiß, wenn der schon sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, wer soll denn überhaupt irgendwas erkennen? Aber in diesem Sinne, so meinen wir, und so meinen wir, meinte Sokrates, ist es nicht gemeint, sondern es ist eben diese Dialogform, die er gewählt hat. Also das ist zur Sokrates ist vielleicht noch zu nennen, oder kann man vielleicht noch sagen, dass Sokrates also sich in Lehren aufspaltete, also in verschiedene Schulen, wie ja alle großen Philosophen Schulen nach sich zogen, die sich aufspalteten und die teilweise auch Sokrates' Lehrmeinung einseitig auslegten. Und die berühmteste Schule und der berühmteste Philosoph aus dieser Schule kann man vielleicht mal nennen, das sind die sogenannten Kyniker oder eben wir so würden sagen Zyniker. Und man kann sagen, dass die Weise der sokratischen Lehre der Ironie, also dieses erstmal die sich dumm zu stellen, das nennt man auch die Ironie, sich in Zynismus, in Weltverachtung verkehrte, wie ja auch Ironie im täglichen Leben sich manchmal in Zynismus verkehrt. Und so hat es dies eben auch bei den Kynikern getan. Und ein ganz berühmter von diesen Weltverachtern war eben der Diogenes, wie bekanntlich in einem Fass lebte, also in einer Tonne lebte und nichts mehr von der Welt wissen wollte. Man könnte sagen, das ist sozusagen ein negativer Schüler Sokrates, ein positiver Schüler, der also die Lehre des Sokrates aufgegriffen hat und erweitert hat, ist Platon. Also wir sind jetzt hier, also von Sokrates zu Platon. Platon ist hier, Aristoteles ist da. Also Platon war also ein Lehrer, er war also ein Schüler Sokrates, und zwar ein Schüler, der zunächst einmal Sokrates überhaupt die Dialoge, die Sokrates geführt hat, aufgeschrieben hat. Also Sokrates hat ja bekanntlicherweise gar nichts aufgeschrieben, sondern Platon hat als erstes eben überhaupt Sokrates aufgeschrieben. Und darüber hinaus hat er die Philosophie überhaupt als eine Wissenschaft begründet. Und zwar, indem er alle wesentlichen Wissensbereiche durchging, untersuchte. Aber seine Weise, wie er es tat, war, wenn man so will, unwissenschaftlich, fragmentarisch, in Dialogen verfasst. Was noch zu nennen ist, wodurch Platon wohl wesentlich berühmt geworden ist, ist die Ausbildung seiner Ideenwelt. Also Platon hat also eine Ideenwelt entwickelt, eine wahre Welt der Gedanken, die für ihn hinter der wirklichen Welt steht, und die wirkliche Welt sei also eben nur das Abbild, der Schatten dieser wahren Ideenwelt. Und bekannt in dem Zusammenhang ist das Höhlengleichnis von Platon, wo also die Schatten an der Wand sozusagen gleichgesetzt wird mit der realen Wirklichkeit, diese aber eben nur das Abbild sind von den wirklichen Figuren, die diese Schatten werfen. Und also dieses Höhlengleichnis ist ja relativ bekannt. Also durch diese Ideenwelt ist Platon sehr berühmt geworden. Und nun als Abschluss dieser Epoche und als Krönung der griechischen Philosophie, vorläufige Krönung der griechischen Philosophie, tritt nun wiederum sein Schüler, also Platons Schüler Aristoteles auf, der nun diesen Wissenschaftlichkeitsgedanken einer Philosophie ausgebildet hat und ein großes, systematisches, methodisches Weltgebäude aufgebaut hat. Er erweiterte den Gegenstandsbereich der Philosophie auf nahezu alle Bereiche des Wissens und er verfasste auch seine Wissenschaft nicht mehr in Dialogen, fragmentarisch, sondern streng geordnet. Also es ist sehr schwierig, Aristoteles zu lesen, weil der überfordert einen mit seiner Stringenz. Häufig. Mich zumindest. Ein wesentliches, wovon sich Aristoteles von Platon unterscheidet, ist, dass er die Ideenwelt, die Platon noch jenseits der Dinge vermutete oder annahm, dass er diese Ideenwelt, diese Gedankenwelt eben in den Dingen selbst suchte. Dass er also sozusagen die Dinge vornahm, sie betrachtete, sie durchdachte, aber dann zu dem Gedanken kam und dann eben der Gedanke, eben die Idee in den Dingen das Wahre sei. Und man sagt eben häufig, dass Platon eben sozusagen der rationale Philosoph ist und Aristoteles der empirische Philosoph, der also sozusagen sich die Dinge vornimmt und empirisch, also er sozusagen Empiriker sei, aber das stimmt nicht ganz. Er geht zwar empirisch fort, analytisch und betrachtet die Dinge, wie sie sind, aber die Dinge sind nicht das Wesentliche, sondern der Gedanke, zu dem das Nachdenken über die Dinge führt, das ist das Entscheidende und das ist das Wahre. Also Aristoteles war also die große Lichtgestalt der antiken Philosophie und Begründer von einer Vielzahl von Wissenschaften, der Logik zum Beispiel und vieler Naturwissenschaften auch und Geisteswissenschaften sowieso, Ästhetik zum Beispiel, ist durch ihn begründet. Und er war überhaupt der Lehrer über viele Jahrhunderte, wenn nicht mehr als ein Jahrtausend aller Philosophen und er ist immer noch berühmt, groß und wirkmächtig. Ja, und das ist sozusagen das Ende erstmal dieser Athener-Epoche.
Ja, wie vorhin schon gesagt, hatte sich eben die eigentlich politische, kulturelle Blüte Athens schon über ihren Zenit wegbewegt und war das schon der Anfang des Endes von Griechenland in dieser Phase und eben Griechenland verliert immer mehr an Bedeutung und gleichzeitig gewinnt Rom immer mehr an Bedeutung und die nächste Phase wird also die Überleitung in das römische Geschehen umfassen. Und von den Jahreszahlen haben wir die nächsten Abteilungen so ungefähr 300 vor Christus bis 200 nach Christus. Das wird sich nachher ein bisschen überschneiden mit den weiteren, aber trotzdem nur um so eine Vorstellung zu geben, wann wir uns hier ungefähr befinden. Und die Römer selber haben ja wenig Neues in der Kultur geschaffen, sondern wesentlich haben sie sich auch alles angeeignet, was sie eben von den anderen so erobert und übernommen haben. Und ganz besonders natürlich von den Griechen, da die nun mal die Führung in geistig-kulturellen Dingen hatten. Und so sehen wir zunächst auch einen Import des ganzen Griechischen nach Rom. Und so sind auch die philosophischen Strömungen von Griechenland gekommen und teilweise dann auch eben die ersten Vertreter dieser gleich zu nennenden Strömungen zunächst noch in Griechenland, Athen wesentlich gewesen, dann später, aber die letzten Vertreter finden wir alle in Rom versammelt. Aber es ist sozusagen nur eine Weiterführung, ein Herübergegangensein von Athen nach Rom. Übrigens nur um die Strömung schon mal vorweg zu nennen, das ist der Stoizismus, der Epikurismus und der Skeptizismus, was nun die nächste Phase bilden wird. Und die römische Welt hat sich nun wesentlich durch Gewalt und Zucht und Prinzipienverfolgung ausgebildet. Also das griechische Staatswesen war ja ein sehr sittliches, was auch mit der Tugend des Einzelnen wesentlich verbunden war. Der neue römische Staat aber war nun ganz anders organisiert und basierte wesentlich auf geschriebenen Gesetz und kalte, harte Durchsetzung mit aller Macht und Gewalt. Und so ist die ganze römische Phase eigentlich auch eine sehr gewalttätige, kalte Welt überhaupt gewesen, in der das Unglück der Menschen zwangsläufig immer mehr abnahm und also immer mehr Unglück auch in die Welt kam. Also man vergegenwärtige sich für diesen Sittenzustand nur nochmal die Spiele in Rom, wo eben aber Tausende regelmäßig abgeschlachtet wurden zum Vergnügen. Also wenn das sozusagen das Spiel eines Volkes ist, lässt das auch ein bisschen in den Gesamtgeist blicken, der zur römischen Zeit herrschte. Und also haben wir Sittenverfall, Schmerz, Unglück durch das römische Gewaltprinzip in der Welt. Und die Reaktion der Philosophie
ist, der Rückzug ins Private. Also nicht mehr in die Welt gehen, die Welt erkennen, sondern sich zurückziehen und das innere Glück zu finden. Die innere Zufriedenheit, die Ruhe der Seele ist das Entscheidende bei diesen Philosophen, dass die sich eben gefragt haben, wie bekomme ich inneren Frieden mit mir selber, wenn die Welt eben so schlecht ist, zieht sich das Gemüt in sich selbst zurück. Und die berühmtesten Schulen dieser Zeit ist also erstmal der Stoizismus, den haben wir ja eben schon genannt. Der suchte dieses innere Glück in der Abgeschiedenheit des Denkens, in einem Rückzug und in der Abgeschiedenheit des Denkens. Und berühmt sind eigentlich weniger die frühen Stoiker als die alten. Zum Beispiel Seneca ist ein bekannter Stoiker oder der Kaiser Marc Aurel war auch einer. Und sprichwörtlich ist ja auch diese stoische Ruhe, die man also gewinnt, wenn man sich auf das Denken verlegt und sich von der Welt fernhält. Epikur dagegen war eine entgegengesetzte Richtung. Der suchte sein Glück in der Empfindung, und zwar in der Empfindung des Angenehmen. Gut ist für die Seele alles das, was ihr Lust bereitet. Also schier das Gegenteil, meint man. Denn er war nicht einfach nur jetzt ein Lustprediger, sondern er mahnte auch zum maßvollen Vergnügen. Und er definierte die Lust sogar als Abwesenheit von Schmerz. Und wenn man die Lust als Abwesenheit von Schmerz definiert, dann ist man auch fast wieder beim Stoizismus, auch bei der Zurückgezogenheit bei der Innerlichkeit. Denn wenn man in die Welt hinausgeht, dann erleidet man notwendigerweise Schmerz. Also der Epikurismus war auch zurückgezogen und in keinster Weise dem Denken abträglich, sondern beide großen Schulen hatten überhaupt das Vorurteil oder die Voraussetzung, dass man durch das Denken zur Wahrheit gelangt, dass das Denken zur Wahrheit führt. Und dieser Sicherheit des Denkens tritt nun die dritte Schule dieser Zeit entgegen, und das ist der Skeptizismus. Und der Skeptizismus wendet sich also gegen jeglichen Optimismus des Denkens, bezweifelt die Wahrheit, die angeblicherweise das Denken führen sollte, und spricht nur vorsichtig von Wahrscheinlichkeiten. Also die Redewendungen des Skeptikers zu der Zeit sind also immer ganz häufig, es scheint mir so und so zu sein, es kann aber auch alles ganz anders sein. Also so diese erste aufblühende Skeptizismus ist auch also in dieser Zeit zu finden, und ein ganz großer, berühmter Name, der in diese Strömung fällt, ist Cicero. Und Sextus Empiricus ist vielleicht auch noch dabei zu nennen. Aber ansonsten sind die Philosophen eben nicht so berühmt, wenn man da nochmal welche nachlesen will, wenn man die alle auf dem Plakat finden. Aber die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Okay,
das war also die Philosophie, die von Athen nach Rom geschleppt wurde. Und die letzten Vertreter waren ja wirklich alles Römer. Aber Rom, auch weil sie nur dieses Importierte weitergeführt haben und eben auch wegen der Kulturlosigkeit der römischen Gesellschaft überhaupt, ist eigentlich nicht das geistige Zentrum dieser Zeit. Es ist zwar das politische Machtzentrum und auch vielleicht die wichtigste Stadt, aber nicht unbedingt das geistige Zentrum. Das geistige Zentrum dieser Zeit findet sich in Ägypten, in Alexandria. Und das auch nicht ganz ohne Grund, denn erstens, Homer meinte, alle Weisheit kommt aus Ägypten. Also ist das sowieso der Ursprung der Weisheit, wenn man so will. Als nächstes kamen die Perser nach Ägypten, haben Ägypten erobert. Danach kamen die Griechen mit Alexander dem Großen und hat sich die griechische Kultur in Ägypten ausgebreitet. Und dann, 50 vor ungefähr, kommt Caesar und erobert also Rom, Ägypten. Und nun haben sich also sozusagen alle Weltmächte der Zeit, der vorigen Zeit und der aktuellen Zeit in Ägypten an der Mittelmeerküste in Alexandria getroffen und versammelt und bildeten ein Schmelztiegel, wie meinetwegen heute New York als das geistige Zentrum vielleicht betrachtet werden kann, in dem sich die Welt trifft, aber was auch nicht mit dem politischen Zentrum übereinstimmt. Und so ist also Alexandria der Schmelztiegel der Kulturen und auch der Wissenschaften und bildet so das geistige Zentrum dieser Zeit. Zu der Bemerkung, der Vogel der Weisheit fliegt immer erst, nachdem es geschehen ist. Die Zeit also dieser alexandrinischen Philosophien beginnt ungefähr 50 vor Christus mit der Eroberung Alexandriens oder Ägyptens durch Rom und geht so bis 300 nach ungefähr. Und der Zeitraum, also Caesar hat nun Ägypten erobert letztlich. Und damit ist auch das Ende der Römischen Republik eingeleitet. Seitdem ist eben Rom auch nicht mehr das eigentliche Rom, sondern nun beginnt eben das Kaiserreich. Und die eigentlichste römische Phase, die der Republik, ist damit zu Ende. Und mit dem Ende der Republik treten nun in Alexandria die Philosophen auf, die wir heute alle noch kennen oder einige davon. Also auch hier wieder dieser zeitliche Zusammenhang, nachdem eine große Epoche zu Ende war, beginnt dann die Philosophie am Ende auch groß zu werden, nachträglich sozusagen. Und hier in Alexandria ist nun also nicht nur eine Weiterführung der aus Athen fortgesetzten Schulen wie in Rom, sondern hier in Alexandria haben wir nun wirklich wieder neue philosophische Bestrebungen. Ich weiß gar nicht, mit dem Religion soll ich das sagen, willst du das sagen?
Ach so, ja, ich habe nur darauf gewartet, sonst hätte ich über Sachen.
Na gut, also ich hatte vorhin in dem ersten Durchlauf angedeutet, dass in der griechisch-römischen Phase wir wirklich freies Denken haben, im Mittelalter hingegen eine Vorherrschaft der Kirche und der religiösen Gängelung des philosophischen Denkens. Das ist auch richtig, aber trotzdem sehen wir hier im Übergang sozusagen schon eine Veränderung, denn das religiöse Thema wird bei den Alexandrinern nun ganz extrem wichtig und nun treten sie zwar immer noch freidenkend auf, aber trotzdem ist der Zusammenhang zu den religiösen Lehren nun ganz besonders betont in dieser Zeit und in diesen Philosophien.
Ja, also es wurde ja eben gesagt, dass Alexandrien der Schmelztiegel aller Gelehrten war, auch die alexandrinische Bibliothek war ja da. Und dass eben auch das eine Verschmelzung der Philosophie, eine gewisse Verschmelzung der Philosophie mit der Religion, also mit den religiösen, geistlichen Führern stattfand. So zum Beispiel als erster, der zu nennen wäre, ist Philon, ein berühmter alexandrinischer Philosoph, der Jude war und versuchte eben die griechische Philosophie mit der jüdischen Religion zu verknüpfen, in Verbindung zu bringen. Und ein weiterer, Plotin und Proklos, sind zwei weitere, die das Gleiche mit der griechischen Mythologie versucht haben oder Ansätze dazu gefunden haben. Und zu dieser Zeit entstand ja nun auch das Christentum und es wurde auch eine christliche Lehre ausgebildet um 200, 300 nach Christus. Und auch diese Kirchenväter lebten auch zum großen Teil an diesem Ort. Und auch die haben ihre Lehren, oder auch die christliche Lehre wurde zum großen Teil eben auch aus pythagoreischen, platonischen und aristotelischen Gedanken gespeist. Aber nicht nur die Verschmelzung von Religion und Philosophie gab es in Alexandrien, sondern auch die Verschmelzung der Philosophien überhaupt. Also man spricht in der Zeit, in dieser alexandrinischen Epoche auch von den Neuplatonikern. Aber man könnte sie ebenso gut auch Neuaristoteliker und Neupythagoreer und wie auch immer nennen. Es fand überhaupt eine Verschmelzung und eine Erweiterung, eine immense Erweiterung der systematischen Überlegungen von Aristoteles und so weiter fort statt. Ja, sodass man sagen kann, dass die neuplatonische Philosophie quasi den Abschluss der antiken Philosophie bildet und auch das vorläufige Ende der Philosophie überhaupt. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir.
Ja, also auf das Ende, so drei, die letzten so 300-400 nach, fällt eben zusammen mit der Teilung Roms, 395 oder so, und eben, dass Rom christlich wurde, damit auch bald unterging, und damit hört ja eigentlich auch die ganze Philosophie zunächst auf. Und was wir haben in der Folgezeit, ist eben der Zerfall Roms, die Neuordnung, die Völkerwanderung, alles mischt sich, alle wandern hin und her und jeder übernimmt mal alles. Und eigentlich ist die ganze Philosophie erstmal beendet und wir haben eine fast 500-jährige Pause. Dann kommt politisch, bildet sich als erste entscheidende Großmacht das Arabische Reich. Der Islam breitet sich rasend schnell nach seiner Gründung aus und bildet ein Großreich ums ganze Mittelmeer herum, eben bis Spanien, dehnen sie sich immer weiter aus. Und also die nächste vorherrschende Weltmacht ist eigentlich das Arabische Reich. Das findet seine, nicht sein Ende, aber seinen Ausdehnungsstopp dann ungefähr 750, 730, Turin Potier, werden die Araber also in ihrem Vormarsch gestoppt von den Europäern. Und dieses Ende der Ausdehnungsphase des Arabischen Reiches ist dann wieder der Moment, wo die Eule ihren Flug beginnen kann. Und also so kurz danach, 900 bis 1100 ungefähr, tauchen dann also die großen arabischen Philosophen auf. Und die arabischen Philosophen, habe ich vorhin schon gesagt, haben eigentlich jetzt keine eigene freie Philosophie, wie das ganze Mittelalter, nicht betrieben, sondern waren auch religiös bedingt. Ihr wesentlich philosophischer Beitrag war eben auch, die Philosophie einfach weiterzutragen und die aristotelischen Schriften zum Beispiel zu kommentieren, zu übersetzen, wesentlich erstmal, und solche Dinge. Zentren waren zunächst Damaskus, so in Syrien, dann Bagdad, aber auch eben der islamische Teil Spaniens, wo die Araber dann ja immer noch saßen, die wurden ja nicht zurückgeworfen, sondern nur ihr Vordringen gestoppt. Wesentlich jetzt auch in Spanien finden sich die Hauptvertreter der Philosophie. Dann als nächstes kommt eben das christliche Mittelalter hervor, also verstärkt sozusagen, oder seit sie die Araber erstmal gestoppt haben, dann noch verstärkt in den Kreuzzügen wenden sie sich gegen das Arabische Reich und etabliert sich so dann langsam das christliche, katholische Europa. Und dann eben nach dieser Festigungsphase, nach den ersten Kreuzzügen und der Befestigung der katholischen Macht, also so ungefähr ab 1100, treten dann die katholischen Philosophien auf, die scholastische Philosophie. Und in der Folge kommt dann die Reformationszeit. Also haben wir so einen Bereich von 1100 bis 1600 ungefähr, hier bis zum Auslauf der mittelalterlichen Philosophie. Eben, wo sowohl politisch wie auch wissenschaftlich sind die Zentren wesentlich in Südeuropa, Norditalien hauptsächlich, Bologna, Mailand, aber auch Verona und Florenz, solche Zentren, dann auch noch in Südfrankreich viel, Avignon, ein bisschen auch schon Paris, aber passt sozusagen nicht ganz so gut ins Bild. Aber wesentlich also Norditalien, Südeuropa überhaupt, ist so der örtliche Rahmen, in dem wir uns jetzt befinden.
Ja, was willst du sagen? Ja, zunächst nur nochmal zur arabischen Philosophie. Also wichtig bei der arabischen Philosophie, also sie haben die aristotelische und platonische Philosophie und so weiter nicht weiterentwickelt, sondern, wie ja eben auch schon angedeutet wurde, in den Dienste des Islam gestellt. Also es waren eben Moslems und die haben also diese Schriften von Aristoteles und so weiter übersetzt und verglichen mit ihrem Islam und zur Rechtfertigung benutzt, insofern der Islam, insofern die Aristoteles ihnen passte, insofern er mit dem Gedanken des Islams übereinstimmte, hat man ihn genommen, insofern nicht, hat man ihn gelassen, also hat man die griechische Philosophie gelassen, also ja, also die Philosophie war nicht mehr frei, sondern in den Dienst, wie wir es ja gesagt der Religion gestellt. Die Philosophie war Markt der Religion, auch eben im Islam. Und auch in der jüdischen, also ein bekannter arabischer Philosoph ist vielleicht, der heißt Ibn Rushd, aber der ist bekannt bei uns unter Averroes oder Averroes, Averroes glaube ich, wird da ausgesprochen. Also eigentlich der bekannteste Philosoph, auf den sich eben auch das scholastische Mittelalter stützte, weil die Scholastiker, also die christlichen Mönche, die Philosophie studieren wollten oder studiert haben, haben nicht die Originalschriften gelesen, sondern die Übersetzung eben der Araber. Insofern dient ist die arabische Philosophie deshalb wichtig, denn durch sie ist überhaupt Platon, Aristoteles und so weiter in das christliche Abendland herübergetragen worden. Also die Fackel wurde überhaupt durch die Araber weitergetragen. Und auch gibt es auch in der Zeit noch jüdische Philosophen, Moses Maimonides, eben auch ein Jude, der eben in gleicher Weise auch Platon und Aristoteles zur Rechtfertigung des jüdischen Glaubens herangezogen hat. Und wie gesagt, natürlich die christlichen Scholastiker. Also ganz bekannte christliche Scholastiker, also Kirchenlehrer, die Philosophen waren. Allerdings natürlich sozusagen nur insofern es dem christlichen Glauben nicht widersprach, waren Thomas von Aquin, Anselm von Canterbury oben in London und Albertus Magnus und noch ein weiterer Engländer, Roger Bacon. Also das waren alles Mönche, bis auf Meister Eckhart zu nennen, das waren alles Mönche, philosophierende Mönche, kann man sagen, in dieser scholastischen Zeit. Ja, und dann erst zum Ausgang des Mittelalters, kann man sagen, also erst die letzte Periode hier, genau, also die Zeit der Renaissance, der Rückbesinnung auf die Antike und der Reformation. In dieser Zeit löste sich die Philosophie erst wieder aus der Klammer der Religion und überhaupt kam man erst zu dieser Zeit wieder an Originalquellen von Aristoteles und Platon und Pythagoras heran. Ja, diese Zeit der beginnenden Eigenständigkeit, ja, manches Eigenständigkeitsstreben der Freidenker ging der Kirche eben auch zu weit, sodass es auch in der Zeit eben viele sogenannte Märtyrer der Philosophie gab. Und ein ganz berühmter aus dieser Zeit ist Giordano Bruno, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Aber nicht nur er, sondern jede Menge andere wurden verstümmelt und verjagt und verdammt. Ja, das ist also die Zeit der Renaissance und wir kommen jetzt zur Beginn der Neuzeit.
Ja, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Auch historisch der Grund, warum jetzt die Originalschriften wieder zur Verfügung standen und in Europa ankamen, ist der Untergang des Byzantinischen Reiches, also 1452 oder 53. Fällt Byzanz, also das Oströmische Reich, und da saßen eben noch die Hüter der alten Schriften, und als die dann vertrieben wurden durch die Osmanen, also die Türken, kamen die Wissenschaftler und ihre Schriften nach Europa geflohen, und damit kamen also die alten Schriften in Europa an, und deswegen beginnt zu der Zeit eine neue eben dieses, weil sie ja Zurückgriff auf die Originalschriften bekam, was also auch seinen historischen Grund hatte. Aber jetzt die nächste Phase, mit der wir jetzt beginnen wollen, so 1650 bis 1700, befinden wir uns jetzt eben die nachreformatorische Phase. also wie immer, die Eule beginnt den Flug nach der Dämmerung und so, weil die Reformation musste sozusagen ihren Abschluss schon oder ihren ersten Erfolg gefunden haben, bevor dann die am Ende sozusagen dieser Entwicklung, die Philosophie sich wieder hervortat als letzte Blüte, die eben Kämpfe der Reformation und ja eben oft dennoch blutig geendet und führt noch nicht direkt zum Erfolg und brachte noch nichts wirklich Neues hervor. Und die Blüte der Reformation ist eigentlich wesentlich die Befreiung des einzelnen Menschen, als der in der katholischen Kirche noch nicht frei ist, sondern eben zu seinem Seelenheil und zu seiner Vereinigung mit Gott eben die Priesterschaft, den Klerus bedarf und der einzelne Mensch so nicht als wirklich frei, sondern als abhängig von der Kirche betrachtet wird und eben die Reformation hat als wesentliches Resultat auch jeder Mensch kann direkt mit Gott sich versöhnen und jeder Mensch ist also wahrhaft frei und gleich gegen Gott und bedarf keines anderen und nicht der Kirche, um sich mit Gott zu vereinen. Und also eine höhere Freiheit des individuellen Ichs ist auch die Hauptbotschaft oder die Hauptlehre der Reformation, kann man sagen. Dass nun alle Menschen frei sind, dass alle vor Gott gleich sind. Also ganz am Anfang der griechischen Philosophie hatten wir gesagt, hier entsteht die erste Freiheit, jetzt kommt die erste Demokratie. Aber eben da waren nur die Griechen frei, nur die griechischen Bürger sind freie Bürger. Die Nicht-Griechen sind alle unfrei, auch in der griechischen Vorstellung. Also der griechischen Vorstellung entspricht es nicht ein freies Menschenbild, dass Menschenrechte für alle gelten, sondern das ist eben ein christlicher Gedanke, der nun in der Reformation seine höhere Durchsetzung oder seine höhere Forderung erhalten hat. Wobei also das Hauptresultat die Reformation eben ist, also nicht eine reformierte zweite Kirche oder dritte, vierte, fünfte und die ganzen protestantischen, evangelischen, kalvinistischen Neukirchen, sondern das Wesentliche ist erstmal, dass wirklich die katholische Kirche reformiert wurde. Und das ist also durchgreifend. Und die Missstände, die herrschten zu Luthers Zeiten und so sind eben abgeschafft worden. Der Ablasshandel ist wieder abgeschafft worden und so weiter. Also die Reformation hatte nicht nur diese neuen Kirchen wesentlich zum Resultat, sondern eben wirklich die Reformation des Katholischen. Und als diese Entwicklung mehr oder weniger abgeschlossen ist, so ungefähr westfälischer Friede kann man sagen, ist die protestantische Religion festgesetzt in Europa. Gleich danach sozusagen treten die ersten Philosophen auf. Der erste, wichtigste dieser Epoche, der sozusagen das Ganze begründet, Descartes, hat noch im Dreißigjährigen Krieg selbst gekämpft. Und danach fand er die Muße dann sozusagen zu philosophieren. Und die Orte sind jetzt auch mehr nach Zentraleuropa und Nordeuropa gerückt. Also viele, zum Beispiel Descartes und Spinoza, treffen wir auch in Holland. Dann in England werden immer mehr Philosophen von Bedeutung und zum Beispiel der deutsche Leibniz sitzt in Hannover. Also nun ist sozusagen auch geografisch aus Südeuropa das Ganze mehr nach Zentraleuropa gerückt.
Ja also wir können also jetzt hier bei diesem Beginn der Neuzeit von einem echten Neuanfang der Philosophie sprechen. Und zwar, das wurde ja schon gesagt, also das freie Ich, das freie Denken rücken ins Zentrum der Philosophie und René Descartes gilt eben als Begründer der Philosophie der Neuzeit deshalb, weil er dieses Prinzip sozusagen auf den Punkt brachte, indem er aussprach, was alle dachten oder was an der Zeit war. Und das ist eben dieser berühmte Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das heißt, ich kann an allem außer mir zweifeln, was außer meiner selbst ist. Es kann alles Täuschung sein, ich kann mich irren und so weiter. Das Einzige, was ich mir gewiss bin, ist mein eigenes, das Sein meines eigenen Denkens. Und diese Einheit von Denken und Sein, die hat nun sein Nachfolger, wenn man so will, Spinoza, aufgegriffen und von dem individuellen Ich auf das große Ganze, auf die absolute göttliche Substanz erweitert. Also Sein und Denken sind in der göttlichen Substanz eins, sagte er. Also das Denken, der menschliche Geist und das Sein, die gegenständliche Welt, die Ausdehnung wird sie auch genannt. sind nur die Erscheinungsweisen zwei Seiten einer Medaille des großen allgemeinen göttlichen Wesens, der allgemeinen Substanz. Und dieser, also Descartes und Spinoza, gelten als Strömung, als philosophische Strömung, als Rationalismus, weil sie eben aus der Allgemeinheit des Denkens heraus, als das Ursprüngliche setzten und daraus die Einzelheit der Welt ableiteten. Und demgegenüber steht der sogenannte englische Empirismus, der umgekehrt von der Einzelheit der Dinge ausging. Also die Dinge selbst, die wir wahrnehmen und so, das sind das Wahre. Und das Denken selber ist nur eine Folge, nämlich die Tätigkeit der Verallgemeinerung. Insofern sind diese beiden Strömungen entgegengesetzt. Und John Locke, der Hauptvertreter des Empirismus, dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass er den Geist, das menschliche Denken, als bloße leere Tafel ansah, als Tabula rasa, die erst von den Dingen der Welt sozusagen und der Beobachtung beschrieben werden muss. Ja, der Begründer des Empirismus, also wird Roger Bacon genannt, und ein weiterer berühmter ist vielleicht noch Thomas Hobbes zu nennen. Auf jeden Fall diese beiden Strömungen, die Allgemeinheit der Substanz im Denken und die Einzelheit der Dinge, der Individualität, der Empirika, also diese Allgemeinheit der Substanz und die Einzelheit der Individualität, der Empirika, dieser Gegensatz wurde nun vereint von dem großen Philosophen Leibniz, von seiner Monadenlehre, kennt man heute wenig, sozusagen war damals eine große Renner und groß gelesen und weit verbreitet, hatte auch eine große Schule, aber heute kennt man also weniger diese Monadenlehre. Also ich kann sie jetzt nur kurz anreißen. Die Monade ist sozusagen diese große allgemeine Substanz, die, kann man vielleicht sagen, aus Monaden besteht, also aus kleinen Teilsubstanzen. Und dieses ganze Denkgebilde ist eine, wie Leibniz es nannte, eine prästabilisierte Harmonie, also eine vorbestimmte Ordnung, in der aber diese Unabhängigkeit der individuellen Substanzen doch gewährleistet ist und diese eben auch Freiheit besitzen. Aber das wird jetzt überhaupt alles viel zu kompliziert, das näher auszuführen. Leibniz ist auch irgendwie in Vergessenheit geraten durch diese Widersprüchlichkeit und Unklarheit auch seiner Schriften. Und er ist aber noch berühmt als Universalphilosoph. Er gilt häufig als der letzte große Universalphilosophie, der alles überblickte. Und besonders war eben in der Mathematik ist er sehr berühmt. Er ist zum Beispiel der Erfinder der Integralrechnung, also der Infinitesimalrechnung. Und ja, das ist ein schönes Wort. Achso, unsympathisch jetzt. Ja, das ist gut. Ja. Kurioserweise, also diese ganze Lehre, also wie in den Hintergrund getreten diese Lehre ist, sieht man an seinem Schüler Christian Wolff. Christian Wolff kennt heute kein Schwein mehr, aber Christian Wolff war damals sehr berühmt und er galt Jahrzehnte noch als der Lehrer aller Deutschen. Also man kennt ihn aber jetzt überhaupt nicht mehr. Und er hat diese Monadenlehre des Leibniz also sehr pedantisch ausgebildet, sehr methodisch auch, aber ja, wird heute nicht mehr gelesen.
Christian Wolff?
Ja.
Ist doch heute auch bekannt.
Ja?
Wolff.
Ja, Christian Wolff als Vater von...
Ja, ja. Als von anderen Monaten.
Ja, okay. Gut.
Ja, du schon. Nächste Phase, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts, 1750 ist so das Zentrum des Geschehens im Moment. Nachdem sich also die persönliche Freiheit des Einzelnen religiös gerechtfertigt hatte und theoretisch sozusagen schon Einzug gehalten hat in die Welt, wird es nun auch mehr und mehr praktisch gefordert. In gewisser Weise ist es wieder eine Zwischenphase, die nicht sehr philosophisch ist, sondern mehr um die Umsetzung im Praktischen bemüht ist. Und zwar eben auch gegen den sich bis dahin ausgebreiteten und auf dem Höhepunkt befindlichen Absolutismus im Politischen. Und also jetzt die Gegenreaktion, die politische Befreiung der Menschen steht an der Zeit. Ganz besonders eben in Frankreich, wo es dann bis zur, nicht Reformation, sondern Revolution, heißt es nicht mal geht, bis zur Revolution geht, wird also die Freiheit des Einzelnen politisch eingefordert. In England ist es eigentlich nicht so nötig gewesen, dass es zur Revolution gekommen ist. Es wird ja häufig so betrachtet, als wenn Frankreich mit seiner Revolution der große Vorläufer in Europa war und dass die anderen Staaten später diese Revolution dann auch nachvollzogen haben. Ist es aber gar nicht so, sondern eigentlich war in England, in Deutschland ist es auch ein bisschen ähnlich, gar keine Revolution nötig, da einfach schon vorher mehr passiert ist. Eben England hat sich eben getrennt von der katholischen Kirche, hat seine eigene anglikanische Kirche aufgemacht, die aber auch eben schon reformatorisch ist und auch durch Luther durchaus beeinflusst ist. Und also England hatte sich schon reformiert, während Frankreich noch ganz katholisch geblieben ist, erzkatholisch geblieben ist. Und eben auch die politischen Umstände sind in England ganz andere gewesen. Schon früh eben wurde dann auch das Parlament eingeführt und also das Volk wurde viel mehr und viel früher mit zu Rate gezogen mindestens und war nicht so bedeutungslos wie in Frankreich. Also in Frankreich waren die Umstände, die Umstände kann man sagen, so rückständig, dass es da zur Revolution kommen musste.
Ich suche Herrn Badraschka, der ist hier nicht.
Okay. Also in Frankreich musste es deswegen zur Revolution kommen, weil es da so schlimm war. In England, wo wir uns jetzt mal drauf beschränken, waren die Umstände eben schon freier organisiert und das Bürgerrecht schon mehr verwirklicht. Und deswegen musste es da gar nicht so revolutionär werden. Ja, und als Zentren haben wir eben ganz klar Paris und London, also das meiste wissenschaftliche Geschehen und die meisten Philosophen finden sich nun eben in Paris, im Zentrum von Frankreich und in London im Zentrum von England. Allerdings auch einige Schotten und Iren, die allerdings auch teilweise dann alle nach London gegangen sind. Also Paris und London. Inhaltlich?
Ja, inhaltlich, die französischen Aufklärer erstmal, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, die kennt man ja wieder, versuchten also weniger eine Welterklärung à la Leibniz, sondern eben versuchten diese Freiheitsrechte gegen Staatsmacht und Kirchenmacht durchzusetzen. Montesquieu zum Beispiel forderte Gewaltenteilung und Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag, den Contrat Social, als freiwilliger Zusammenschluss der Bürger mit dem Staat, also betonten die Freiheitsrechte und Voltaire rief zur Rebellion gegen die Priesterschaft auf. Also von Welterklärung ist davon also keine Spur mehr und insofern ist also liegt in der Zeit, kann man sagen, auch die Philosophie etwas brach und auch die englischen Aufklärungsphilosophen radikalisierten teilweise, radikalisierte sich zum Beispiel in Hume, David Hume, dieser Humeschen Skeptizismus ist berühmt geworden. Er leugnet quasi jede Form von Macht sowieso, aber auch von Objektivität und Allgemeinheit. Es gibt also keine Notwendigkeit in der Welt. Diese Objektivität, diese vermeinte Objektivität, sagte er, sei bloße Gewohnheit. Also im Allgemeinen sehen wir in der Zeit erstmal einen Niedergang der Philosophie. Und die letzte große Blüte der Philosophie werden wir jetzt abschließend nochmal betrachten.
Nämlich den deutschen Idealismus, so Ende 18. Anfang 19. Jahrhunderts, von Kant bis Hegel, Fichte und Schelling noch dazwischen. Und wir können politisch, geschichtlich das vielleicht auch als Frucht von Friedrich dem Großen betrachten. Also überhaupt, wie eben schon bei England gesagt, hatte sich in Deutschland eben die Reformation wirklich ausgewirkt und eben große Teile Deutschlands sind nun auch protestantisch und auch eben dann durch das Wirken Friedrich des Großen werden schon viele Reformen auf den Weg gebracht, von denen Frankreich zu der Zeit noch gar nicht träumt. weswegen es dann eben erst die Revolution geben musste. Und überhaupt versammelt er auch Wissenschaft und Künste. Und nachdem sozusagen Friedrich der Große abgetreten ist, kommt eben in Deutschland dann die große Zeit des deutschen Idealismus hervor. Also wieder fliegt die Eule, nachdem die Taten geschehen waren. Und die großen Philosophen sind eigentlich alles Preußen, also Kant aus Königsberg, und dann die anderen drei sind zwar hin und her gewandert, saßen dann aber alle in ihrer Blütephase sozusagen in Berlin. Also die drei großen, Fichte, Schelling, Hegel, sitzen alle im preußischen Zentrum in Berlin und führen da die Geschichte der Philosophie weiter.
Ja, also ganz kurz, Kant, das kann man natürlich gar nicht kurz, aber der Niedergang der Philosophie bekam also erst durch Kant wieder einen Aufschwung, und zwar unterzog Kant die Erkenntniskritik einer eingehenden Prüfung in seiner berühmten Schrift Kritik der reinen Vernunft. Und kam eben zu dem Entschluss, entgegen dem Humeschen Skeptizismus, dass objektive Erkenntnis nun doch möglich sei. Und damit hat er überhaupt eine Initialzündung wieder geschaffen, die nun wieder die Philosophie auf den Plan rief. Also Allgemeinheit, Notwendigkeit liegen, wie er sagte, a priori, das sind solche Redewendungen von Kant, also vor der Erfahrung im Denken. Und damit eben auch allgemein für alle gültig. Allerdings bleibt diese objektive Erkenntnis, so Kants Resultat und Schluss, in den Grenzen unserer subjektiven Wahrnehmung. Also die Dinge an sich, die außerhalb unserer subjektiven Vernunft stehen, also und auch unbeobachtbar sind, die können wir natürlich nicht erkennen, und auch Gott können wir nicht erkennen. Die Seele, die sogenannten unendlichen Gegenstände, die liegen auch außerhalb der Erfahrung, so Kant, und bleiben deshalb für die Erkenntnis nicht objektivierbar. Allerdings eben diese sogenannten endlichen Dinge des Lebens oder die endliche Welt für die Ableitung der subjektiven Vernunft, also die er leitete sozusagen die Endlichkeit der Welt aus der subjektiven Vernunft, aus dem subjektiven Ich ab, und legte zumindest den Grundstein dazu. Und Fichte entwickelte diese Philosophie Kants eben weiter. In seiner Wissenschaftslehre entwickelte quasi tatsächlich die Welt aus dem Ich, aus der subjektiven Vernunft. Und Schelling fügte diesem Idealismus, diesem idealistischen System Schellings, noch eine Naturphilosophie hinzu, also auch aus dem subjektiven Ich herausgedacht. Und so nannte er zum Beispiel die Natur auch die versteinerte Intelligenz. Ja, also den Abschluss und die Krönung fand der deutsche Idealismus in Hegel, der so ähnlich wie zu Beginn der Neuzeit, wie Spinoza Descartes erweiterte, also das individuelle Ich auf die allgemeine Substanz erweiterte, so hat auch Hegel den Idealismus von Kant, Fichte und Schelling, diesen ich-bezogenen Individualismus, auf das Ganze, auf das große Ganze, auf Gott bezogen, und Gott quasi auch als Prozess dargestellt, als Selbst, als ein absolutes Selbst, durchaus in der Übereinstimmung mit der christlichen Lehre. Gott selbst ist Geist, und Gott selbst ist Geist, der sich in der Welt äußert, nicht nur äußert, sondern der sich in der Welt kundgibt, der Welt, die Welt sozusagen das Anderssein seiner selbst selber setzt, also die Welt als das Anderssein seiner selbst selber setzt, und in diesem Anderssein dieser Welt sich selbst erkennt. Also Gott erkennt sich selbst in dem göttlichen Prozess im Anderssein. Und der Mensch, indem er Gott erkennt, erkennt Gott sich eigentlich nur selbst. Und so ist der Mensch und das menschliche Erkennen Gottes und der Dinge überhaupt alles in dem Prozess der Göttlichkeit involviert, des göttlichen Prozesses involviert. Also Hegel legte sozusagen nochmal eine Schippe drauf. Kant und Fichte haben das Ganze aus dem Subjektiven, aus dem Ich heraus abgeleitet und Hegel leitet das Ganze nun aus dem großen Ganzen der göttlichen Vernunft ab. Also er ist sozusagen ein religiöser Idealismus, kann man sagen. Hegel gilt nun wirklich, nicht nur Leibniz, sondern Hegel gilt nun wirklich als der letzte Universalphilosoph oder ist es auch wirklich, denn er brachte in seiner Gesamtschau wirklich alle Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammen und integrierte sie auch mit einer wissenschaftlichen Methode, der sogenannten Dialektik, die will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber er vermochte es tatsächlich zu seiner Zeit und bis 10 Jahre später, die ganze wissenschaftliche Welt in seinen Bann zu ziehen, und er galt als das Nonplusultra aller Wissenschaften in dieser Zeit. Das ist aber das Ende des Idealismus. Also der Hegelianismus konnte sich nicht durchsetzen bislang, und wir sind jetzt in einer Phase der Moderne, wo dieses globale Weltsystem sozusagen keine Rolle mehr spielt. Erstmal.
Das sind noch 6 Minuten.
6 Minuten?
Oh, ja. 6 Minuten!
Ganz schlecht, Scherz.
Ich muss ein bisschen kriegen.
Also, wir sind ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, wegen uns 1831 gestorben. Und dann also so die Phase, was auch passiert ist mit Napoleon. Ein paar Jahre vorher fand das erste Deutsche Reich sein Ende, und man kann sagen, das ganze Feudalsystem fand jetzt seinen wahrhaften Abschluss. Und also eine politische Neuorientierung ist auch in dieser Phase zu sehen. Was damit auch zusammenhängt, ist eben die Befreiung des Bürgertums zu Kommerz und damit mit der Industrialisierung zusammenhängende Entstehung von Reichtum von vielen Bürgertum, aber eben gleichzeitig auch mit viel Elend und Armut auf der anderen Seite verbunden, was dann eben auch zu Unruhen und Revolutionen, sogenannte deutsche Revolution zum Beispiel, führt, was ja auch keine wirkliche Revolution war. Aber auf jeden Fall ist die Zeit also auch im Umbruch und in der politischen Beschäftigung, sodass es auch keine Muße und Zeit gibt, nun wahrhaft in der Philosophie weiterzukommen. Und deswegen haben wir schon weniger großphilosophische Taten. Ein anderer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, eben wieder auch mit der Religion, ist überhaupt, nimmt schon seit den französischen Aufklärern, aber stetig das unreligiöse Denken zu und findet immer mehr Ablehner. Und ein Meilenstein dieser Bewegung, muss man auch sagen, ist Darwin. Und durch Darwin, seine Abstammungslehre, fühlten nun ganz viele Leute sozusagen bewiesen, dass das also mit der ganzen Religion ja irgendwie nicht stimmen würde, und also der unreligiöse, atheistische Gedanke findet in der Welt immer mehr Eingang und wird immer entscheidender für das Denken überhaupt in der Zeit. Geografisch bleibt es in Deutschland wesentlich, auch in England. Einige wichtige, wie ich vorhin schon sagte, die neuesten sind dann auch verstärkt in Amerika, und vereinzelte Franzosen, Dänen und also lauter Mitteleuropäer, wobei die Deutschen eindeutig das Hauptgewicht der letzten Epoche bilden.
Ja, also eine Ordnung in dieser letzten Epoche der Philosophie zu finden, ist nahezu unmöglich. Also alle Geschichten der Philosophien, die sich jetzt also mit dem 19., 20. Jahrhundert beschäftigen, sind ordnen diese Philosophien anders. Also es braucht eben auch eine Zeit, bis sich so eine gewisse Ordnung herausbildet. Wir haben es hier versucht in dem Plakat, indem wir so 5 Hauptaspekte, die seit Hegel aufgekommen sind, hier mal nennen wollen und ansprechen wollen. Aber also zuerst auf der linken Seite, auf der einen Seite sind also alles die Philosophen, die sich direkt noch positiv auf Hegel bezogen haben, die teilweise Hegelianer waren, aber dann von dem religiösen Aspekt, was ich vorhin andeutete, mit der Selbsterkenntnis Gottes und so weiter, davon Abstand nahmen, also überhaupt den Atheismus propagierten, aber die Dialektik und die Methode Hegels eben fortführten. Also das sind dann eben so die großen Philosophen wie Karl Marx, der eben auch ein Hegelianer war und der Hegel ja nun von Kopf, also vom Denken auf die Füße stellen wollte. Und ja, ein anderer Philosoph ist Feuerbach, Horkheimer und Adorno gelten da auch, haben wir auch in diese Kategorie gezählt. Und eine andere Seite, das ist die ganz rechte Seite, das sind sozusagen die sich total von Hegel abgewendet haben, die überhaupt gar nichts mit Hegel zu tun haben wollten. Und die knüpfen also mehr an diese Zeit vor dem Idealismus an diesen Humeschen, an diesen Skeptizismus von Hume. Da ist zunächst der direkte Feind Hegels, der Zeitgenosse und Feind Hegels, Arthur Schopenhauer, der also ganz stark gegen Hegel gewettert hat und in diesen eigentlich sozusagen ein pessimistisches Erkenntnisweltbild entwickelte. Dazu gehört auch Søren Kierkegaard und die Spitze der ganzen Strömung, kann man vielleicht Friedrich Nietzsche nennen, mit seinem Nihilismus, der also den Skeptizismus, kann man sagen, auf die Spitze treibt. Ja, und eine weitere ganz große Strömung, die eben auch jetzt sehr im Kommen ist oder sehr stark aufblüht und auch im angelsächsischen Raum Platz einnimmt, ist diese analytische Philosophie oder die Sprachphilosophie. Also überhaupt hat die Sprachphilosophie natürlich die Sprache zum Gegenstand und versucht, formale Sprachen zu entwickeln, inwiefern Wissenschaft möglich ist, also eine Wissenschaftssprache, eine mathematische Wissenschaftssprache. Oder umgekehrt auch die Alltagssprache zu analysieren und versuchen festzustellen, inwiefern aus ihr Wahrheit herauszufinden ist. Also überhaupt diese sprachphilosophische Richtung, dann auch die logische, sprachlogische Richtung ist begründet eigentlich mehr durch, kann man sagen, vielleicht durch Wittgenstein und Frege ist das zu nennen, vielleicht Bertrand Russell haben wir hier noch stehen. Ja, und dann gibt es eben noch weitere Zweig der Philosophie, die auch sehr wichtig geworden ist, diese Lebensphilosophie oder Existenzphilosophie von Sartre und Heidegger und Karl Jaspers haben wir hier noch stehen, die also das individuelle Ich wieder zum Gegenstand ihrer Betrachtung machen und die Freiheit des Ichs und inwiefern also man die Existenz seiner selbst eben selbst entwirft. Das ist so die Philosophie der Existenz, die Existenzphilosophen, ja, Sartre und so weiter. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe, die wir jetzt hier in der mittleren Spalte aufgeführt haben, von der wir absolut nicht wussten, wie wir sie einsortiert konnten. Das sind alles so wissenschaftliche Ansätze, zum Beispiel Luhmann hat eine Systemtheorie oder Karl Poppers Rationalismus, also Falsifikationstheorie haben Sie vielleicht schon mal gehört, oder Rudolf Steiner könnte man vielleicht auch noch nennen, er nennt sich natürlich auch Philosoph, also in meisten Philosophiegeschichten gehört er nicht rein, aber er ist immerhin noch ein wirkmächtiger Philosoph und nannte sich als so einer, als ein Freiheitsphilosoph. Ja, Gadamer, Foucault, das sind also alles Berühmte, die also neue Ansätze machen und ob sie sich bewahrheiten werden, wird sich wohl erst in vielen Jahren rausstellen oder erst in späterer Zeit rausstellen.
Man kann aber sicher davon ausgehen, dass viele davon keine Bedeutung mehr haben werden.
Es sind auch so viele.
In 300 Jahren wird schon die Hälfte davon wohl kaum mehr bekannt sein oder was wir heute noch für große halten, wird die Geschichte dann auch ein bisschen aussortieren. Und eben gerade ging es uns ja darum, eben zu zeigen, dass Philosophie nicht immer ein einzelnes Denkgebäude eines einzelnen Menschen ist, sondern dass es eine Wissenschaft ist, die also eine Entwicklungsgeschichte hat, das eine auf dem anderen aufbaut und in steter Folge zu verstehen ist. Und insofern sind eben gerade solche nicht einzuordnenden Werke schon fraglich, ob die überhaupt weiter Beachtung finden werden. Aber das kann, wie gesagt, nur die Zukunft zeigen, das wissen wir auch nicht. Und ja, überhaupt wie es weitergeht, bleibt offen. Das war's. Kleine Runden überzogen.
Genau.
Für Leute, die das sozusagen nochmal näher angucken müssen, haben wir zufällig solche Plakate.